Der Tod ist überwunden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser ganzer Glaube sinnlos. Die Auferstehung Dreh- und Angelpunkt des ganzen christlichen Glaubens. Liebe Brüder und Schwestern, so ähnliche Sätze haben Sie im Ohr, markig für den heutigen Tag. Wenn man die neueste Umfrage unter deutschen Katholiken befragt, dann ist die Antwort auf die Frage, glauben Sie an die Auferstehung Jesu oder nicht, dass lediglich 38% sagen, sie glauben an die Auferstehung. Und wenn man es auf die Christen in unserem Land alle zusammen hochrechnet, dann sind es 25%. Also nur jeder Vierte, beziehungsweise unter den Katholiken ein gutes Drittel. Das ist doch ernüchternd. Aber Vorsicht, ich misstraue diesen Umfragen. Und zwar aus dem einfachen Grund, man kann so komplexe, ja hochexistenzielle Fragen nie mit Ja und Nein beantworten. Das geht nicht. Und in der Tat, man kann es verstehen, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben mit der Auferstehung Jesu. Es gibt kein Bild davon. Wie er aus dem Grab herausgekommen ist, das steht in einem apokryphen Evangelium, aber in keinem der vier Evangelien. Es wird nur gesagt, das Grab war leer. Was manche als historische Tatsache etwas anzweifeln. Aber die Grundbotschaft am Anfang ist ein ganz einfacher Satz. Er hat sich gezeigt. Er ist erschienen. Er ist mir erschienen, sagt Maria von Magdala. Und das war auch das, was Paulus Evangelium nennt. Und wir haben es in der Pfingstpredigt des Petrus gehört. Er, den er ja kennt, ihn hat Gott auferweckt. Und uns, den ersten Zeugen, ist er erschienen. Paulus gehört nicht zur ersten Riege der Zeugen. Er kannte ja den historischen Jesus nicht. Aber er stürmte mit seiner Auferstehungserfahrung vor Damaskus, mit dieser Begegnung durch die ganze damalige Welt und sagt, wer ihm glaubt, der ist mit ihm auferweckt, wie wir im Kolosserbrief gehört haben. Aber schon bei Paulus, wohlgemerkt in den 50er Jahren, gibt es in diesen enthusiastischen Gemeinden Skepsis. Ein Aufstehen Toter, und zwar nicht nach dem Krieg, sondern ein Aufstehen jetzt zu neuem Leben, das gibt es doch nicht. Diese Abnutzungserscheinungen stellten sich schon früh ein. Und als dann die Urzeugen gestorben waren, war das natürlich noch schwieriger. Denn man kann ja nicht sein Leben bauen auf etwas, was andere gesagt und erfahren haben. Und das, meine lieben Mitchristen, ist im Grunde die Geburtsstunde unserer Evangelien. Markus war der Erste, um das Jahr 70. Unter dem Eindruck einer neuen Katastrophe, der Zerstörung Jerusalems. Und da haben die Evangelisten zwischen dem Jahr 70 und dem Jahr 95, sagen wir, die ersten drei Evangelisten haben Jesusgeschichten geschildert. Und diese Jesusgeschichten sind im Grunde nichts anderes als Auferstehungsgeschichten. Das muss uns bewusst sein. Die Auferstehung ist nicht nur etwas am Ende des Lebens Jesu. Nein, er hat das ganze Leben aus der Kraft des Glaubens an die Auferstehung gelebt und so gewirkt. Die ersten drei Evangelien sind im Stil einer Heldenbiografie verfasst. Der vierte Evangelist macht das ganz anders. Er schreibt im Grunde ein Drama mit langen Reden, wo der Auferstandene gegenwärtig in die Gemeinde hineinspricht. Zwar natürlich mit historischen Erinnerungen, es ist ja kein reiner Mythos, aber das ist das Konzept des Johannes. Vom Himmel her die Stimme des Auferstandenen zu hören. Und Johannes, wie seine drei Kollegen, war natürlich einer, der ganz als Jude in der Tradition Israels lebte und dachte. Und alle Fachleute sagen uns, in das Johannesevangelium ist nicht nur die Fülle der jüdischen Bibel hineinverwoben, sondern vor allen Dingen das Herzstück der jüdischen Bibel. Und das ist das, was die Juden das Lied der Lieder nennen und wir das hohe Lied der Liebe. Das wurde in der Pessachnacht gelesen, als Zentrum des Gott-Mensch-Verhältnisses, als Zentrum des Verhältnisses von Gott zu seinem Volk und jedem Einzelnen. Und das Überraschende, in der Metaphorik einer überschwänglichen menschlichen Liebe, die auch das Suchen, das Irren kennt, wird metaphorisch von Gott gesprochen. Das ist im Grunde ein ungeheurer Gedanke. Vielleicht sollten wir uns kurz Gedanken machen, was metaphorische, was übertragene Rede ist. Die Philosophen nennen es figurative Rede. Metaphorisches Reden vermittelt Orientierungswissen. Und zwar in einem Bereich, der überkomplex schwer zugänglich ist und den normale Sprache gar nicht erreicht. Denken Sie an die Lyrik. Also das hohe Lied der Liebe, eine metaphorische Rede in einer glühenden menschlichen Liebe, die ein Bild, Metapher für die Liebe Gottes ist. Und dieser Spur möchte ich mit Ihnen heute etwas nachgehen. In den ersten Versen sagt die Frau, die sich nach ihrem Geliebten sehnt, es ist einmal ein König, dann ein Hirt. Und es ist wie eine Art Traumszene, zieh mich hinter dir her ins Brautgemach. Und überraschend, plötzlich sind es viele Frauen. Ja, es geht um das Verhältnis Gottes zum Einzelnen und zum Volk. Zieh mich hinter dir her. Dieses Wort ziehen kommt zweimal in der jüdischen Bibel weiterhin vor. Hosea, mit Banden der Liebe zog ich euch aus Ägypten. Dann Jeremia, wo er die Rückführung aus dem Exil vor sich sieht. Ich habe dir ewige Treue und Liebe bewahrt und da steht auch gezogen. Und dieses Wort ziehen hat auch im Johannesevangelium eine ganz zentrale Bedeutung. Wenn ich von der Erde erhöht bin, wenn ich mich in meiner Liebe bis zum Letzten hingegeben habe, dann werde ich alle an mich ziehen. Und schon vorher, niemand kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zieht mit sanften Banden der Liebe. Und ein zweites Wort. Im Hohen Lied der Liebe sucht die Geliebte, sucht seine Stimme. Horch, wo ist er? Im Johannesevangelium, in der Hirtenrede, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie sehr intim und sie folgen mir. Die Stimme des Geliebten, auf die die Liebe abgestimmt ist. Ein zentrales Wort. Und dann schließlich, da es im Hohen Lied nur um das Thema der Liebe geht, Jesus sagt, die ganze Sendung in seinem abschließenden Gebet gipfelt darin, dass ich die Liebe, mit der du mich geliebt hast, ihnen weitergebe. Und sein Hauptgebot ist nicht das Doppelgebot, sondern liebt einander. Liebt euch untereinander so, wie ich euch geliebt habe. Also die umfassende göttliche Liebe, die sich auch rückwirkend in der menschlichen Liebe dann zeigt. Und wenn wir diesen Faden des Hohen Lieds im vierten Evangelium verfolgen, dann müssen wir vor allen Dingen auf die Frauenszenen schauen. Denn das Verhältnis Jahwes zu seinem Volk wird immer in der Mann-Frau-Metaphorik beschrieben, aber umfasst natürlich alle Menschen, Männer und Frauen. Und die erste große Frauenszene, die Samariterin am Jakobsbrunnen. Am Jakobsbrunnen wurden Verbindungen geknüpft. Der Knecht Abrahams, Eliezer, lernt am Brunnen Rebekka kennen. Und die ist sehr selbstbewusst. Am Jakobsbrunnen, Jesus äußert sich als bedürftiger Mensch. Gib mir zu trinken. Und dann redet er von einem geheimnisvollen Wasser. Und die Frau hat das Gespür für diese Metaphorik. Sie geht darauf ein. Du hast ein Wasser, dass ich keinen Durst mehr haben soll? Und dann geht Jesus auf eine andere Ebene. Hol deinen Mann. Und dann kommt heraus, 5 Männer hat sie gehabt, aber jetzt hat sie keinen Mann. Das heißt, sie ist mehr oder weniger rechtlos. Sie ist in einer prekären Situation. Und Jesus sagt, so ist es, du hast recht geantwortet. Und dann kommt die Frau plötzlich auf den Messias zu sprechen, auf die richtige Anbetung. Sie hat also ein Gespür, dass das Gespräch in die Tiefe geht. Vom menschlichen Durst über den emotionalen Durst zum Durst nach Gott. Und gegenüber dieser Frau kann Jesus sagen, als sie nach dem Messias fragt, dem Geliebten, der sich auch hinter dem Geliebten des Hohen Liedes oder Gott selbst verbirgt, ich bin es. Ich finde das eine hochaktuelle Szene für unsere Kultur und Zeit. Es gibt in bestimmten Zeiten bestimmte Haltungen, die quasi eingefleischt sind. Im Christentum leider über Jahrhunderte eine große Leibfeindlichkeit, die eigentlich diese Dimension des Glaubens, dass die erotische Liebe ein Bild für Gott ist, nie so entfaltet hat wie im Judentum. Ich glaube, in unserer Zeit gibt es auch einen großen Mangel in unserer Kultur. Wir leben den oberflächlichen Bedürfnissen nach. Der Spritpreis ist zurzeit das goldene Kalb, um den die ganzen Nachrichten kreisen. Und die Gottessehnsucht, die tiefere Sehnsucht, sie scheint mir heute unter die Räder zu kommen. Und deshalb die Ellenbogen, die Gewalt, der Krieg, das ist die Folge. Die Gottessehnsucht neu zur Entfaltung zu bringen, das heißt Auferstehung zu erfahren. Die innere Kraft beim Namen gerufen zu sein, sich innerlich ziehen zu lassen in die Tiefe, das ist Auferstehungserfahrung. Das sagt der vierte Evangelist zwischen den Zeilen. Dann kurz vor der Passion eine weitere Frauenszene. Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Und mit allen drei, mit diesen Geschwistern, ist Jesus befreundet, heißt sogar, er liebt sie. Und da die überschwängliche Geste, 100 Pfund Nardenöl, das ist überdimensioniert, auch metaphorisch natürlich, salbt sie ihn für sein Begräbnis, wie er sagt. Denn Judas greift sie an. Im Hohen Lied heißt es auch am Anfang, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Der Messias ist der Gesalbte. Wir Christen sind die Gesalbten. Und Paulus sagt seinen Korinthern, ihr seid ein Wohlgeruch Christi. Der Duft dieses Salböls durchzieht das ganze Haus, heißt es. Also eine überschwängliche und doch sehr nüchterne Liebe, denn sie tut es auf seinen Tod hin, zu zeigen. Und das als Wohlgeruch, als Ausstrahlung zu verbreiten, das wäre als Auferstandene zu leben. Und die dritte Frauenszene, wir haben sie gehört. Maria von Magdala. Die Frau im Hohen Lied ist oft untröstlich, weil sie den Geliebten nicht findet. Geht es uns anders mit Gott? Und sie weint. Die Trauer, der Verlust. Da ist in ihr etwas aufgeblitzt in der Beziehung zu Jesus, ihrem Rabuni, ein ganz intimes Wort. Und dann ist es weg. Der Tod, der die große Frage ist, was das Leben überhaupt soll und ob es Zweck und Sinn hat. Und da seltsam, sie dreht sich um, sieht Jesus und dann auch gegen jegliche normale Logik, sie muss sich noch einmal umdrehen. Sie muss durch ihre Tränen hindurchschauen. Sie muss nicht im Schmerz stecken bleiben und tiefer hören, eine Erfahrung der Auferstehung. Und dann Maria. Bei all dem, was uns bedrängt und die Tränen in die Augen treibt und die Enttäuschungen ins Gesicht schreibt, du bist trotzdem gerufen, gerade und besonders in deinem Schmerz. Merken Sie, dass mit der Auferstehung, das ist ein ganz feines Gewebe der Metaphorik, das der vierte Evangelist hier rüberbringen will. Und in der Tat ist das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zu seinem Messias, etwas Überkomplexes, was wir nicht fassen können und was sich mit der Frage Ja und Nein sicher nicht so einfach beantworten lässt. Das vierte Evangelium hat eine bezeichnende Klammer. Das erste Wort Jesu, an die zwei Johannesjünger, die ihm nachfolgen. Bei dem einen wird der Name genannt, Andreas, der Bruder des Simon. Die erste Frage von Jesus lautet: Was sucht ihr? Das Leben ist eine Suche. Und Religion erwächst aus der Sehnsucht. Und wir sollten vielleicht den Begriff religiös nicht zu eng fassen. Ich habe dieses Glaubensbekenntnis, ich gehöre dieser Religion an. Nein, wer ernsthaft sucht, nach der Wahrheit sucht, der ist religiös. Der stellt sich der religiösen Frage, ob er es weiß oder nicht. Ob er sagt, ich glaube an die Auferstehung oder nicht. Und dann die Klammer geschlossen in unserem heutigen Evangelium. Die ersten Worte an Maria Magdala heißen: Warum weinst du? Ich sehe dein Leid, wie es Gott bei dem versklavten Volk sieht. Ich werde wahrgenommen in dem, was mich bedrückt. Und dann, wen suchst du? Wenn das Suchen personal wird, wenn es sich auf geliebte Menschen bezieht, die nie die unendliche Sehnsucht unseres Herzens erfüllen können, das muss uns klar sein. Aber wenn die Sehnsucht diese Weite hat, kann sie auch im Menschlichen, auch im Begrenzten diese Intensität haben, dass wir sagen, wir sind vom Tod zum Leben jetzt wohlgemerkt hinübergegangen, weil wir einander lieben. Die Liebe ist die größte Auferstehungserfahrung. Und deshalb muss im johannäischen Korpus in den Briefen das kürzeste und schönste Glaubensbekenntnis der Christenheit stehen: Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Amen.